Folge 126, liebe Advantage-Hörerinnen und vor allem liebe Patreon, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, bei mir in der Leitung ist wie die letzten Monate immer Daniel Mersur. Hallo Daniel.
Hi Nick, schön, dass wir es zu später Stunde geschafft haben, uns nochmal zusammenzufinden.
Yes, es ist Montagabend, der 19.8. Es ist der erste Tag der US Open Quali. Unsere letzte Folge war vor 2 Wochen. Wenn ihr noch nicht reingehört habt, hört gerne mal rein. Und wir dachten uns, pünktlich zum Start der US Open Quali schaffen wir es mal wieder zusammen. Und vor allem, wir sind heute so ein bisschen zwei verschiedene Ego. Ich mit Sonnenbrand ein bisschen gestresst und du total erholt nach ein paar Tagen frei. Kann man so sagen, oder?
Total erholt. Das ist eine große Beschreibung. Ja, die letzten Wochen war ich nur unterwegs, 10 Wochen am Stück eigentlich, nur Turniere, dazwischen Bundesliga und ja, beim letzten Turnier habe ich auch gemerkt, dass ich körperlich auf der letzten Rille fahre, mal eine zumindest kurze Auszeit brauche, auch wenn es bei uns Tennisspielern meistens nicht für einen großen Sommerurlaub reicht, war ich zumindest mal 5 Tage weg vom Tennisplatz, wobei ich dann auch in der Freizeit sogar mit Freunden noch gespielt habe.
Und ich habe es gesehen. Wer war das?
Einer meiner besten Freunde aus München, er hat mit seiner Freundin in der Nähe von Salzburg Urlaub gemacht und da haben wir uns in Salzburg getroffen und ich habe da ganz gute Beziehungen zum Club dort und habe da auch 1-2 Leuten, die ich kenne, einen Besuch abgestattet, einiges verbunden und deswegen, ja, waren es ein paar Tage, ein paar erholsame Tage, aber jetzt bin ich auch schon wieder im Training, Vorbereitung auf die nächsten Challenger-Turniere auf Sand. Für mich noch laufen und dementsprechend war es wirklich nur eine ganz, ganz kurze Auszeit und kein richtiger Urlaub, aber freut mich, dass du mein Bild so deutest, dass ich schon wieder erholt bin. Das ist doch gut zu hören.
Du siehst immer fresh aus, aber jetzt noch ein bisschen fresher. Spielst du nicht auch in Österreich Liga? Rühren daher die Kontakte?
Ja, genau. Ich habe dieses Jahr das erste Mal für den ältesten Club in Salzburg sehr, sehr nahe der Innenstadt gespielt und ja, wollte es einfach verbinden und mit Freunden dann halt mal dort vorbeischauen, dort die Kontakte nutzen, dort mal aufschlagen und ja, ist sich alles sehr, sehr gut ausgegangen, war eine sehr, sehr gute Zeit. Mhm. Was steht bei dir der nächste Urlaub an?
Was ist das denn, Urlaub?
Ja, habe ich dir gerade versucht zu beschreiben.
Muss ich nochmal im Duden nachgucken. Mein letzter richtig, richtig Urlaub ist schon länger als ein Jahr her. Aber ich krieg's eigentlich immer ganz gut hin oder was mich entspannt, aber ich glaube, da sind wir ähnlich. Ich gehe meine Freunde besuchen, die in ganz Deutschland oder teilweise darüber hinaus verstreut sind. Viele davon auch gerade oder einige davon mit jungen Kindern, wo ich auch Onkel bin oder Aushilfsonkel zumindest. Und dann versuche ich da so meine Spots zu finden und das gibt mir Energie und dann geht's mir eigentlich meistens wieder gut. Aber tatsächlich ist das Ziel, über kurz oder lang doch vielleicht auch mal so normal wegzufahren. Weil du eben über deine Belastung gesprochen hast, ich hatte es mir schon vorhin notiert, eigentlich für später, aber es passt ganz gut. Ich hatte einen Tweet gesehen von Christopher Clary, dem ehemaligen Journalisten der New York Times, der mittlerweile auch über Substack noch ein Newsletter macht. 4 der 8 Halbfinalisten in Cincinnati haben bei den Olympischen Spielen nicht gespielt. Hat er daraus sozusagen geschlossen, auch dass praktisch Belastung und also zum Beispiel Sabalenka, Badosa, Sinner, Tiafoe, dass die Pause denen recht gut getan hat. Dich als Tennisprofi da vielleicht mal direkt gefragt, du hast ja schon ein bisschen angedeutet auch, ne? Diese Belastungssteuerung, also hat man dann direkt wieder so einen freshen Kopf, dass man so ein Profiturnier ganz anders angeht? Nach 4-5 Wochen Pause, Zwangspause oder freiwilliger Pause oder Formaufbau?
Was meinst du mit 4-5 Wochen Pause?
Naja, die angesprochenen Spieler, also das weiß man ja nie so richtig, ob die jetzt also bei dem Thema auf dem allerhöchsten Niveau, ob die Olympischen Spiele wirklich wegen Verletzungen skippen oder aus taktischen Gründen oder also zum Beispiel Francis Tiafoe hat ja hat sehr offensiv gesagt, dass er bei den US Open angreifen will und ihm da Olympische Spiele auf Sand nicht viel bringt und hat dann sozusagen eine künstlerische Pause eingelegt und spielt da jetzt hervorragend. auf den Hartplatzturnieren. Und da, vielleicht hat er auch einfach dann mal 2-3 Wochen den Kopf frei bekommen, weil das habt ihr ja normalerweise nicht. Also entweder ihr verletzt euch oder ihr spielt durch. Deswegen, also es ist ja nicht selbstverständlich, dass jemand wie du so selbst erkennt, ich brauche jetzt mal eine Pause.
Ja, das Körpergefühl muss man sich halt irgendwie über die Jahre ein bisschen erarbeiten.
Das ist das richtige Wort, Körpergefühl, ja.
Belastungssteuerung, genau. Und bei TFO ist natürlich auch eine besondere Situation. Der möchte natürlich als Amerikaner den Heimturnierschwung, sage ich mal, besonders gut spielen, hat da besondere Motivation, besondere Ziele. Aber dass du natürlich eine Phase hast von mehreren Wochen, jetzt habe ich es auch richtig verstanden, was du meintest, weil ich war jetzt gerade noch zu sehr im Urlaubsmodus, aber dass du 4-5 Wochen Turnierpause hast, mhm, oder eine so lange Zeit, das hast du normalerweise ja nur in der Offseason von Mitte November bis Anfang Januar vielleicht, wo du es dir wirklich mal gönnen kannst zeitlich, vielleicht 7 bis 14 Tage auch mal sehr, sehr wenig zu machen oder wirklich nur begleitendes Training und dann auch noch mal genügend Zeit hast, um richtig aufzutrainieren und für die nächsten Wochen und Monate dann wieder komplett fit zu sein. Das Gleiche habe ich halt versucht für mich auch zu simulieren, allerdings innerhalb von 14 Tagen. Deswegen halt 4-5 Tage ein bisschen weniger, dann das Training langsam steigern und dann halt nochmal, ja, 6-7 Tage nochmal voll trainieren vor den nächsten Turnieren. Kann man ungefähr vergleichen, zwar in abgeschwächter Form, aber ja, das ist natürlich eine Chance, die sich selten Spielern bietet. Und ja, dass sich das natürlich jetzt direkt in den Resultaten so zeigt, ist eigentlich nicht verwunderlich, weil du halt vor allen Dingen auch diese mentale Frische, von der man ja auch oft spricht, wiedergewinnst. Mhm. Und ja, diese Ausgeruhtheit gepaart mit Motivation und der Gewissheit, dass man einfach gut vorbereitet ist, spielerisch, quasi viel Tennis trainieren konnte, aber auch körperlich kleinere Blessuren auskurieren konnte und wieder voll trainieren konnte und sich vielleicht nicht von einem Turnier zum anderen irgendwie geschleppt hat. Das macht schon viel mit einem. Das war mir persönlich auch sehr wichtig. Und deswegen, ja, kann ich das verstehen, dass einige Spieler das schon versucht haben zu nutzen. Und ich denke auch auf die Sicht von den nächsten Jahren sind solche Phasen für Spieler, wenn diese Phasen halt wirklich ein paar Wochen sind, auch sehr, sehr wichtig, karriereverlängernd und auch ergebnisfördernd, also auf lange Sicht. Wenn du jetzt zu viele Jahre wenig Pausen und wenig von diesen von dieser Belastungssteuerung, wenn du die halt nicht richtig anwendest und jedes Jahr immer nur durchspielst und mit 3 Reifen um die Kurve kommst und dann wieder ins nächste Jahr startest, also wenn du diese Steuerung einfach nicht gut hinbekommst, dann wirkt sich das halt langfristig, denke ich, auch A, auf deine Ergebnisse und B, auch auf deine körperliche Verfassung aus, und zwar im Negativen dann.
Danke für die Erklärung und nochmal aber schön, dass du dich zumindest ein bisschen erholen konntest, und das müsste sich ja dann auch sofort in den Ergebnissen widerspiegeln bei Francis Tiafoe, No Pressure. Du hast es, glaube ich, eben angedeutet, aber nicht gesagt. Weißt du schon genau, was für ein Turnier, mit was für einem Turnier du weitermachst?
Ja, das nächste ist für mich ein Challenger in Porto, dann
geil.
In Österreich, in Tulln, dann wahrscheinlich Stettin und dann Bad Waltersdorf, nochmal ein großes Challenger. Und das sind die letzten 4 Sandplatzturniere, die ich dieses Jahr wahrscheinlich spielen werde. Verzichte also auf größere Reisen, irgendwie einen schnelleren Belagwechsel Richtung Hardcourt, Challenger in den USA oder so, sondern bleib in Europa, weil ich mich da jetzt auch relativ wohl fühle. Ja, ist aber trotzdem eine nicht so leichte Situation, weil ich bin jetzt eigentlich von den Jahreszielen her mit Hinblick auf Australian Open eigentlich auf gutem Kurs, sag ich mal.
Bring da nochmal alle auf den Stand. Was ist Jahresziel? Wie weit bist du entfernt?
Also ich habe mich jetzt auf, ich glaube zwischen 270 und 290 bin ich jetzt gerade. Mir fallen jetzt dieses Jahr noch relativ wenig Punkte raus, eigentlich fast gar keine Punkte. Das heißt,
genau,
wenn ich jetzt nicht mehr spielen kann oder kein Match mehr gewinnen, werde ich nicht viel schlechter als 300 stehen am Ende des Jahres. Aber ich möchte natürlich schon unter die ersten 220 jetzt erstmal kurzfristig, weil mir das natürlich die Teilnahme in Australien sichert. Das war natürlich eben mein Ziel Anfang des Jahres. Wie gesagt, ich bin auf gutem Kurs, aber man möchte natürlich die Ziele möglichst schnell erreichen, damit man auch vielleicht mal ja ein, zwei Wochen früher raus kann aus der Saison. Das wollte ich eigentlich auch gerade schon so ein bisschen andeuten, auch auf andere Spieler bezogen, dass man halt nicht die Saison immer bis Ende November ziehen muss, dann wieder keinen oder einen ganz kurzen Urlaub nur hat und dann wieder mit der Vorbereitung beginnt, sondern ja, es ist halt so, je besser du spielst, desto mehr freie Zeit kannst du dir einräumen, weil du die Ziele, die Punkte, wie auch immer, besser und schneller erreichst. Und deswegen ist es halt ein schmaler Grat immer. Du möchtest natürlich jede Woche die Chance nutzen und Turniere spielen, weil du siehst natürlich andere spielen. Du hättest vielleicht auch eine Chance gehabt, irgendwie bei dem Turnier weit zu kommen. Auf der anderen Seite musst du dir auch deine Kräfte physisch als auch mental richtig einteilen. Wir haben jetzt noch 3 Monate. Da werden noch viele Matches und viele Turniere gespielt. Und da jetzt nicht zu überdrehen und sich zu schnell zu verheizen, vor allen Dingen, wenn die Ergebnisse jetzt in den nächsten Wochen vielleicht nicht so kommen, das ist immer enorm schwierig, egal welches Ziel man verfolgt. Ich denke, das ist bei jedem Spieler sehr, sehr gleich. Dann die Entscheidung, okay, ich habe jetzt in den ersten Wochen vielleicht nicht so viele Matches gewonnen. Gehe ich jetzt nochmal einen Schritt zurück, trainiere nochmal und gehe dann für die nächsten Turniere oder hetze ich jetzt von einem Turnier zum nächsten und jag so diesen Chancen hinterher. Und bin jetzt auch schon ein paar Jahre dabei, viel, viel leichter fällt es einem nicht, muss ich sagen. Diese Entscheidung, die muss man immer wieder aufs Neue treffen und immer wieder versuchen, auch so ein bisschen auf sein Gefühl zu hören. Deswegen war es jetzt die letzten 2 Wochen schon ein guter Schritt, dass ich mich da mal ein bisschen zurückgenommen habe. Aber halt mit der Intention, einfach mehr Kraft, mehr Power und mehr Siegeschancen dann für die nächsten Turniere zu haben. Aber das ist halt immer so ein bisschen der Zwiespalt, in dem sich Tennisspieler mit diesem vollen Kalender befinden. Und das beste Beispiel sind dann natürlich die Topspieler, die sich irgendwo auch über den Kalender beschweren, sag ich mal, weil er wirklich sehr voll ist. Sie müssen viele Events spielen. Die Masters-Turniere sind natürlich auch alle verpflichtend. Die Grand Slams möchte natürlich jeder spielen. Dann ist man bei einem Grand Slam auch mal gut 3, 3,5 Wochen an einem Ort. Aber die schaffen es dann halt danach auch mal 10 Tage nicht unbedingt zu spielen. Jetzt vielleicht nicht im Sommer, aber nach Australien beispielsweise. Und ich glaube, Federer hat zu seinen besten Zeiten an die 20 Turniere gespielt in den letzten Jahren und nicht 30 bis 35. Und das ist dann halt immer so das Gute, was dir passiert, wenn du erfolgreich spielst, dass du einfach viele Punkte mit wenig Events machst und dann natürlich auf der anderen Seite auch deinen Körper schonen kannst.
Definitiv. Du hast ja das höchste Niveau auch angesprochen, wenn man sich jetzt mal das Jahr anschaut, also absolute Topspieler, die spielen jetzt US Open, direkt nach den US Open ist der Lever Cup, wo viele Topspieler verpflichtet sind, natürlich auch dementsprechend Antrittsgeld und Gagen bekommen, aber es ist auch eine Belastung mit Reisedings. Dann geht's nach Asien, für Deutschland zum Beispiel, für die deutschen Topspieler zum Davis Cup nach China, direkt nach den US Open. Wenn die sich dort qualifizieren in der Vierergruppe, haben sie spät im Jahr, im November, noch die Davis Cup Finals. Die Top 8 Spieler haben die ATP Finals. Du stehst zwar deutlich besser im Live-Ranking als in der Weltrangliste, weil du so gut gespielt hast dieses Jahr. Für die besten 8 wird es nicht mehr reichen im Jahresranking, sonst hättest du das auch noch. Dann kannst du diese Saison nicht früh beenden. Ja, aber es gibt Spieler, die spielen halt bis Ende November durch, gönnen sich 5, 6 Tage und fangen dann schon wieder, weil sie Druck im Kopf haben, die Off-Season an, die Vorbereitung mit richtigen Intervallläufen und allem drum und dran, um wieder Form vorzumachen, damit sie bei den Australian Open die Chance haben, in der 2. Woche beim Grand Slam zu performen, ja? Oder Alexander Zverev, wenn die United Cup spielen, die fangen ja schon im alten Jahr wieder an. Also ja. Am Beispiel von Alex Zverev, wenn der ATP Finals spielen würde, wonach es ja aussieht, wenn er sich dafür entscheiden würde, sein Land zu vertreten, noch Davis Cup Finals, ist Ende November. Und wenn er United Cup auch spielt, das sind 5, maximal 6 Wochen dazwischen. Naja, das ist schon krass. Aber der Tenniskalender bräuchte eigentlich nochmal eine eigene Folge. Machen wir vielleicht auch irgendwann. Aber heute haben wir andere Themen. auf der Agenda. Ich kann euch mal ein bisschen schon mitnehmen. Wir wollen über die beiden Masters-Turniere in Kanada, das ja bereits zu Ende ist, kurz sprechen. Dann auf das aktuelle Masters in Cincinnati, wo noch das Finale ansteht. Bei den Herren, ihr Tennis-Freaks habt das sicherlich mitbekommen, in der Nacht von Sonntag auf Montag. Vielleicht sind auch einige von euch bis zum Schluss wach geblieben. Zverev gegen Sinner, 6-7 im dritten für Jannik Sinner. Eins der, das kann man glaube ich so sagen, nach all dem, was ich gesehen habe und gelesen habe, besten Spiele des Jahres. Heute ist auch die US Open Quali losgegangen. Darüber reden wir noch natürlich ein bisschen, auch über den Laver Cup kurz und noch eins, zwei kleinere Punkte. Für all diejenigen, Wally, die uns über YouTube zuschauen, vielen Dank übrigens. Die Klickzahlen, die gehen nach oben. Die Abonnentenzahlen auch. Ihr könnt gerne ein Like da lassen, Kommentare da lassen, vor allem auch ein Follow für den Channel da lassen. Auch wenn ihr es vielleicht nicht über YouTube hört, aber das freut uns. Und für all die zugucken, sehen vielleicht, dass ich so ein bisschen Ähnlichkeit habe heute mit Mr. Krabs. Ich bin mittlerweile bei meinem Fußballverein auch an der Seitenlinie als Trainer engagiert in der zweiten Mannschaft und ich habe so eine kleine Hautkrankheit, eigentlich nichts Schlimmes, aber ich bin im Gesicht nicht mehr geschützt und normalerweise creme ich mich auch ein, aber gestern waren irgendwie so 18, 19 Grad und bewölkt und es war stressig und ich dachte, komm, passiert nichts, aber man sieht, ich bin im Gesicht nicht mehr geschützt, mein Hals ist braun wie Wally und mein Gesicht ist das Gegenteil davon und ich habe meine Lektion jetzt hoffentlich gelernt für all die, die sich wundern. Aber ansonsten hatte ich einen schönen Tag. Mir macht das viel, viel Spaß. Ich bin jetzt im Tischtennis und im Fußball sozusagen
engagiert. Wie habt ihr denn gespielt beim Fußball?
Ja, wir haben leider verloren 2-1. Wir haben das erste Saisonspiel gewonnen, 4-1 zu Hause.
Und dann hast du erstmal umgestellt, die Taktik.
Ja, ich habe die Taktik nicht umgestellt, aber in der C-Liga musst du halt personell nehmen, was du da hast. Okay, so, also da Never Change a Winning Team ist halt nur möglich.
Aber ihr habt zu 11 gespielt.
Wir haben sogar einen vollen Kader gehabt. Das ist schon ziemlich krass, dass du selbst in der, also unsere erste spielt Kreisoberliga, also die höchste im Kreis. Das ist schon ganz, ganz ordentliches Niveau. Da zahlen auch andere Mannschaften schon Kohle tatsächlich. Das ist Wahnsinn. Teilweise dann auch in den weißen Umschlägen steuerfrei, ne, für Spritgeld und so.
Na, das weißt du ja nicht.
Ja. Okay, mutmaßlich. Danke, Dwight. Daniel Massur, mein Anwalt in Spee. Oder beziehungsweise er hat Angst. Es geht ja nicht um mich, wir machen es ja zusammen, ne? Er hat Angst, dass direkt die Sachen reinschlattert. Nee, aber wir versuchen es ohne. Und trotzdem ganz gutes Niveau. Und unsere zweite spielt in der C-Liga, das ist die vorletzte Liga und wir sind da auch eine geschlossene Truppe, haben eigentlich auch einen guten Kader, aber es ist gerade halt in Hessen Ende der Sommerferien, Urlaubszeit und so weiter, da musst du schon den einen oder anderen ersetzen und wir haben trotzdem gut gespielt, hat klapp nicht gereicht, aber wir werden eine gute Saison spielen. Wer seine Saison jetzt wahrscheinlich auch als gut titulieren wird und das vielleicht vorher noch nicht getan hätte, ist Alexei Popperin und damit sind wir angelangt beim Masters-Turnier in Kanada, was ja schon längst wieder vorbei ist, in diesem ja sehr schnelllebigen Kalender während der US-Tour, während der US-Swing und Kanada-Hardcourt-Tour. Der hat das Masters-Turnier in Cincinnati gewonnen. Ja, den hätte wahrscheinlich vorher niemand gepickt und ich mache jetzt, was ich mit einem Tennis-Podcast an meiner Seite immer machen kann, ist, wie gut kennst du Alexei Popperin und hast du Geschichten für uns parat?
Nee, leider keine Geschichten. Habe ihn natürlich ein, zwei Mal bei Turnieren, auch Challengern gesehen, auch noch nie gegen ihn gespielt, meine ich, aber ja, eigentlich schon ein phänomenaler Spieler, der ja, in der Jugend schon, glaube ich, Nummer 1 der Welt war, auch Australian Open Junioren gewonnen hat, immer großes Talent war, großes Talent ist, aber natürlich jetzt quasi aus dem Nichts Mastersieger, Ranking 63 vor dem Turnier und jetzt bei 30 dann sein wird. Ja, Thema Matchbälle, gegen Dimitrov auch 3 Stück abgewehrt.
Yes.
Und ja, der wird sich Dimitrov, glaube ich, auch ärgern im Nachhinein. Bei dem hätte so ein Masters-Sieg sicher auch ganz gut geschmeckt. Aber ja, so eng ist es einfach immer beim Tennis. Es ist so oft, vor allen Dingen bei Überraschungssiegern, finde ich, dass sie mindestens ein Match drin hatten, wo sie mit einem Bein schon aus dem Turnier waren. Und es ist ja selten so, dass jemand, den man nicht unbedingt auf dem Schirm hat, durch ein Turnier komplett durchmarschiert. Ich meine, am Ende, allein auch schon von den Ergebnissen, hat er halt unglaublich gespielt. Da war es dann relativ glatt mit zwei Sätzen im Halbfinale, zwei Sätzen im Finale. Aber ja, so ein Match, was du drehst, brauchst du halt öfters mal. Wie gesagt, vor allen Dingen, wenn du nicht Turnierfavorit bist. Und nach dem Finale ging es dann direkt mit dem Privatjet weiter. Auch eine ganz geile Aktion vom Turnier eigentlich. Die Finalisten direkt mit dem Privatjet zum nächsten Turnier zu schicken.
Genau, das Reel hatte ich dir geschickt, dass er seinem Trainer, Popperin hat in der Pressekonferenz erklärt, dass dann, als es relativ weit ging und er die Matchball abgewehrt hat, dass er gesagt hat, dass okay, jetzt holen wir uns den Privatjet, weil das Turnier, weil die beiden Masters-Turniere in Kanada, das wechselt ja immer, die Städte, und dann in Cincinnati so eng beieinander sind, dass Tennis Canada, also der kanadische Tennisverband, den Finalisten Privatjet sponsert. Und dann hat er zu seinem Trainer gesagt, komm, jetzt holen wir uns den Privatjet. Der hat wohl auch Flugangst, habe ich gelesen. Und ist auch noch nie mit dem Privatjet geflogen, was bei Tennisprofis des höheren Segments jetzt auch nicht mehr so häufig vorkommt. Viele haben ja auch Sponsorverträge und machen dann auch Insta-Posts mit dem jeweiligen Anbieter, um dann auch nochmal vielleicht im Vertrag die eine oder andere Ermäßigung zu bekommen. Ist ja auch immer nochmal ein ganz eigenes Thema für Tennisprofis, ne? Auch mit dem grünen Abdruck und so weiter in einer sich wandelnden Welt. Aber jedenfalls hat er gesagt, er will eigentlich diesen Privatjet bekommen, und dann hat er das Turnier gewonnen. Kleine Quizfrage. Er ist der erste Australier, der ein Masters-Turnier gewonnen hat, seit 21 Jahren. Wer war denn der Letzte?
Ja, ich hätte jetzt gesagt Hewitt.
Ja.
Komm jetzt. Ja. danke für die WhatsApp vorher.
Weißt du auch noch wo? Was hast du gesagt gerade?
Hast du mir per WhatsApp gesteckt vorher.
Achso, ja, das denken die sowieso alle. Ja, nein, tatsächlich heute, also wir haben uns heute jeder für sich vorbereitet, weil wir beide unterschiedlich.
Also beide gar nicht.
Ja, na, schon ein bisschen. Okay, Hewitt, und wo? 2003. Das ist schwer.
Sicher nicht Sand?
Nee.
Boah, nee.
Alles gut, bevor wir jetzt 10 Minuten des Podcasts
haben. Sag's einfach.
Indian Wells.
Ja, okay. Hätte ich drauf kommen können.
Aber warum ich dich das frage, ist nicht, um dich irgendwie auf dem falschen Fuß zu erwischen, sondern weil er der ATP dann auch Rede und Antwort stand in einem Feature, und er gesagt hat, dass Leighton Hewitt tatsächlich, ich zitiere jetzt, Leighton Hewitt war tatsächlich während der Olympischen Spiele letzte Woche bei mir und hat mir sehr, sehr viel geholfen und sowieso schon sehr viel geholfen während meiner Karriere und mir auch ein bisschen Ratschläge gegeben, nach meinem Match gegen Zverev bei den Olympischen Spielen. Da hat er ja gegen ihn noch verloren. Und da hat er ihm gesagt, ich mach's jetzt mal auf Englisch, he said, you took one of the best players in the world, one of the more informed players in the world, to kind of play some unbelievable tennis to beat you. I was a break up in that match, so serving for the first set and kind of choked it. He kind of flipped the switch on it and kind of told me a positive overlook on that match and then gave me the confidence coming into this week. Also, Leighton Hewitt hat ihm gesagt, dass er gegen einen der besten Spieler dran war, vielleicht ein bisschen einen mentalen Breakdown hatte, aber eigentlich gut genug ist, um diese Spieler zu schlagen. Und er sagt, das hat bei mir was im Kopf ein bisschen verändert, das nur mal so als Hintergedanke.
Kann total helfen, mal so von guten Spielern, die man halt respektiert, aufgrund ihrer Vergangenheit einfach mal so ein Lob zu bekommen, diese sogenannten Props. Weil man rechnet denen einfach direkt einen bestimmten Stellenwert zu. Und auch wenn man das selber halt so ein bisschen schon weiß oder vielleicht insgeheim auch so ein bisschen dran glaubt, aber das manchmal halt von jemand anderem zu hören, der jetzt nicht gerade der erste Ansprechpartner ist, der einem sowieso immer Mut zusprechen möchte, sondern etwas, wenn so ein Lob auch mal überraschend kommt, ja, kann das schon viel machen mit einem Spieler. Und
ist halt was anderes, wenn das Yannick Schneider sagt zu Daniel Massur oder halt irgendwie ein Philipp Kohlschreiber, ne? Oder ein Florian Mayer.
Genau, nur bei Yannick passt das.
Ja. Ja. Aber ich verstehe, was du meinst, klar, es ist ja auch so ein bisschen, manche sagen ja, ich brauche Soul Food, um mich wohl zu fühlen, also irgendwelche Süßigkeiten und so weiter, und wenn so ein Star oder so oder ein ehemaliger Topspieler so ein bisschen deine Seele streichelt mit guten Worten, ist das ja auch
ja.
So ein ähnliches Gefühl
wahrscheinlich. Auch manche Leighton Hewitt.
Ja, ich habe übrigens letztens wieder, das hat wahrscheinlich mit dir zu tun, wieder so ein ähnliches Reel von Florian Mayer in meiner Timeline gespielt bekommen. So
klar, habe ich auch gesehen.
1:10, ich habe es dir geschickt, natürlich.
Deswegen habe ich es gesehen.
Ja, wo er die halbe Weltklasse depiert hat, so mit seinen Stoppbällen und dies, das und so. Ja, ja, muss ich auf jeden Fall dran denken. Genau. Was ich auch noch im Zusammenhang mit Alexei Popyrin rausgesucht habe, es sind die verschiedenen Masters-Sieger, seitdem Corona einigermaßen im Griff war und die Tour wieder normal gelaufen ist, also seit 2021. Und da haben wir jetzt seitdem 14 verschiedene Masters-Sieger. Ich habe hier auch nochmal die Liste auf. Ich nenne euch mal nur einige Namen, die seit 2021 Masters-Sieger sind, von dem man es vielleicht, wenn man es nicht komplett auf dem Schirm hat, denken würde, okay. Also Cameron Norrie ist ein Masters-Sieger. Hurkacz ist ein zweimaliger Masters-Sieger. Coridge ist ein Masters-Sieger. Rune hat ein Masters gewonnen. Ja, um mal nur ein paar Namen zu nennen. Tsitsipas ist schon bei 5 oder 6. Ja, warum ich das sage, also wir haben 14 verschiedene Masters-Sieger seit dem Start von 2021. Und dann habe ich mir mal kurz die Mühe gemacht und habe mal zwischen 2007 und 2020 geschaut, also in einem Zeitraum von 14 Saisons. Und da haben wir nur 16 verschiedene Masters-Sieger. Ihr wisst das natürlich, das hat natürlich mit der Dominanz der Big Three oder Big Four, je nachdem, wenn man sie noch um Andy Murray erweitert, zu tun, die eine ganze Zeit lang die Masters-Turniere neben den Grand Slams natürlich dominiert haben. Und da sind kaum Leute durchgekommen. Ja. Also ich habe mal dann ab 2007 geguckt, das ist vielleicht auch für dich nochmal ganz interessant und für die Hörer sowieso, HörerInnen. Ja, also 2006 und 2007 und 2008 hat Andy Murray und Tommy Robredo diese Falance durchbrochen und David Nalbandian. Ende 2008 dann nochmal Tsonga. Dann Ivan Ljubicic hat dann mal eins gewonnen. Ansonsten liest man immer wieder die gleichen Namen. Dann gab es ein paar Jahre, wo einmal David Ferrer eins gewonnen hat. Und dann hat Wawrinka mal was gewonnen. Aber ansonsten war es schon, also immer wieder die gleichen Namen. Del Potro ist dann nochmal reingerutscht. Cilic und Dimitrov haben jeweils eins gewonnen, 2016 und 17. Ja, und ansonsten haben die sich das aufgeteilt. Erst 2018 hat Del Potro ja in Indian Wells gewonnen und dann 2019 Team. Isner hat in Miami damals gewonnen, Fognini, aber ansonsten immer wieder dieselben, bis dann irgendwann Medvedev Ende 2019 angefangen hat, da ein bisschen einen anderen Turn reinzubringen. Und das wollte ich euch unbedingt nochmal mitgeben, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, was das eigentlich für eine krasse Dominanz war dieser Top 3 und das mit diesen beiden Zahlen verdeutlichen. Das hat mir auch nochmal so ein paar kurze Gänsehautmomente gegeben, wo ich mir dachte, so abnormal, weil es ist, ich bin damit aufgewachsen von meinem 15., 16. Lebensjahr, also ab der, oder 14. Lebensjahr ab der Federer-Dominanz, dass es eigentlich quasi unmöglich ist, ein Masters-Turnier zu gewinnen. Wenn du nicht Nadal, Djokovic oder Federer heißt. Oder Andy Murray und vielleicht noch Del Potro. Und jetzt gibt es 14 verschiedene Gewinner in den letzten 3 Jahren. Und solche Überraschungen sind überhaupt mal wieder möglich. Was hast du lieber? So eine krasse Dominanz auf dem allerhöchsten Niveau, wo die sich so toppen und toppen? Oder diese Vielfalt, die man jetzt sieht?
Ja, ich finde, schon sehr interessant, die Spieler jetzt zu verfolgen, weil du vorm Turnier Verletzungssorgen mal ausgeklammert, kannst du eigentlich nicht sagen, wer gewinnt, weil von den ganzen Masters-Siegern, jetzt beispielsweise Rune, Tsitsipas, die haben ja auch Formtiefs durchlaufen.
Ja.
Das gab es bei den großen, also bei den ganz großen, bei den galaktischen, sage ich was schon.
Kannst du ruhig so nennen. Die hatten auch bei Real Madrid gespielt, wenn es eine Tennismannschaft gegeben würde.
Genau. Aber alle Positionen. Das gab es da nicht. Ja, das gab es nicht, dass Federer mal 3 Monate ja immer wieder zweite Runde oder Viertelfinals verloren hat. Und deswegen, wie du schon sagst, die Leistung natürlich auf der einen Seite nochmal viel höher anzurechnen und auf der anderen Seite jetzt schon auch interessanter. Es ist, glaube ich, nicht mehr so, dass sich diese ganz großen Fanlieblinge, die jetzt die Stadien, sage ich mal, 50-50, also hälftig voll machen, so, sagen wir mal, Rafa und Roger, die einfach auch die ganze Turnieranlage mit ihren Fans fluten. Das finde ich ist jetzt nicht mehr so, aber dafür gibt es halt deutlich mehr Vielfalt. Es gibt mehr Spielertypen, jeder auf seine individuelle Art und Weise, bisschen interessanter, bisschen spektakulärer, bisschen anders. Mit Ausbrüchen, mit anderen Stärken, mit anderen Schwächen und ja, die Formtiefs halt dazugenommen, macht das Ganze einfach deutlich abwechslungsreicher. Und wenn man natürlich jetzt diesen einen Superstar haben möchte, wie es jetzt Roger beispielsweise war, wo jeder eigentlich Fan war, bei mir war es so, ich fand es fast zu langweilig zu sagen, Federer ist mein Lieblingsspieler, weil der war irgendwie zu perfekt. Ich habe immer jemanden gesucht, der ein bisschen weiter hinten steht, wo ich es irgendwie ein bisschen, also faszinierender auf eine andere Art und Weise fand, ein bisschen menschlicher. Und bei Roger war es fast schon zu perfekt, zu langweilig, ohne das jetzt irgendwie abwerten zu wollen. Aber ich habe ja ein bisschen Probleme gehabt, da richtige Lieblingsspieler zu finden. Ganz früher war so Paradorn Stricherpan war einer meiner Lieblingsspieler.
Geil.
Unfassbar, weil ich einen Jonex-Schläger hatte ganz am Anfang.
Ah, ja? Krass, ja. Mhm.
Und deswegen war das mein Lieblingsspieler. Und jetzt hast du halt viel mehr Möglichkeiten und hast viel mehr Spieler, die dich vielleicht nicht komplett als das Idol überzeugen, aber die du dir halt selektiv immer mal wieder, vielleicht auch nur phasenweise, gerne anschaust. Und deswegen macht das Ganze einfach ein bisschen bunter da oben, da vorne, genau. Mhm.
Ihr könnt uns gerne auch mal schreiben oder in die Kommentare schreiben, auch wie ihr das seht, was ihr besser findet. Ich weiß nicht, ob du jetzt auch sagst, dass ich zu hype bin, aber mich hat das schon so ein bisschen getriggert auch. Ich fand das krass, diese beiden Zahlen dann auch mal rauszufinden, weil ich hatte das Gefühl, und dann wollte ich es nämlich wissen, dann bin ich in Wikipedia die Siegerlisten durchgegangen und dachte mir schon so, krass, jetzt in 3 Jahren fast genauso viele Gewinner. Steht halt einfach auch für den Wandel. Wenn man zum Beispiel auch mal ein Beispiel sieht, Jannik Sinner hat angeschlagen auch, mit Rückenproblemen verloren im Viertelfinale gegen Rublev in Kanada und hat ihn jetzt dann, ist die Revanche geglückt wieder gegen Rublev in Kanada und hat jetzt ja dann Zverev gespielt und spielt Finale gegen Tiafoe. Ja. Womit wir jetzt auch in Cincinnati mal angelangt sind.
Hast du Ausschnitte gesehen von dem Match?
Ja, also ich bin eingeschlafen tatsächlich.
Aber das war ja unspielbar vom Wind her.
Jetzt das Halbfinale, von welchem Spiel redest du jetzt gerade?
Nee, Sinner gegen Rublev, weil du meintest
in Cincinnati oder in Kanada?
Nee, jetzt.
Nee, habe ich nicht gesehen. Sorry, ich dachte, du meinst schon Zverev-Dings. Nee, habe ich nicht gesehen. Nur Ergebnis und Statistiken habe ich nachgeguckt.
Ja, es war so windig. Also wirklich, im Bälle auflagen, sind die fast umgefallen beim Schlagen, weil die so ausgleichen mussten. Ich fand es beeindruckend, ja, dann doch, wie ruhig sie das eigentlich hingenommen haben. Wahnsinn. Also es gibt ja auch keine Windregel im Tennis, aber es ist schon verrückt teilweise, weil wie sehr das Spiel beeinflusst, ist ähnlich wie wenn du auf einem rutschigen Platz spielen würdest. Klar hast du noch Verletzungsgefahr, aber es ist auch ein komplett anderes Spiel und es verändert das Spiel an sich. Und wenn es halt irgendwie eine bestimmte Windstärke erreicht, das ist halt vor allen Dingen bei einigen Future-Turnieren so, die meist an Urlaubs-, an Küstenorten sind, ja, in Griechenland, in Tunesien, da hast du halt das ganze Jahr über, ja, spielbares Wetter, aber wenn du da halt Wind hast, da sind schon Schiedsrichterstühle umgeflogen mit Schiedsrichter drauf.
Ja, ey, hör mir mal auf, Wolli, bei deinen Spielen, es ist echt schwer zuzugucken. Letztens, ich glaube, es war sogar das letzte oder das vorletzte Spiel, der Schiedsrichter hat ja, also ist immer über Challenger TV, ja über ATP, und der Schiedsrichter hat irgendwie ja ein Mikrofon für euch, aber das hört man auch auf dem Dings.
Stream, ja.
Ja, und es war so windig und die, der hatte Sonnenschirm über sich und der ist die ganze Zeit fast weggeflogen und das hat schon übelst Krach gemacht im Stream. Mhm. Dann hat er sich die ganze Zeit anders hingesetzt und so. Und das war alles jeder Ton überlaut zu hören. Ich habe irgendwann war ich kurz davor, ich hatte wieder diesen French Open Moment mit dem argentinischen Journalist. Ich war kurz davor auszurasten, dann habe ich irgendwann den Ton ausgemacht.
Ja, aber das waren jetzt deine Probleme zu Hause. In dem Match war es jetzt nicht sonderlich windig.
Die natürlich viel größer waren als deine Probleme auf dem Platz.
Ja, ja. Du könntest ja einfach auf stumm stellen.
Ich kann es einfach auch ausmachen.
Auf dem Platz kannst du den Wind halt nicht ausmachen, ja, genau, ja. Aber ja, also es ist teilweise grenzwertig und das war wirklich eines der krassesten Matches, die ich gesehen habe. Vor allen Dingen auf dem Niveau. Mhm. Und
die haben es beide gut gehandelt?
Total, ja. Fand ich schon.
Dann gehen wir mal vom Skript weg. Wie, was gibt's denn für Tricks bei Wind zu spielen? Auf dem Niveau. wenn du als Tennisprofi.
Ja, also der erste Tipp ist halt, weg von den Linien. Erstmal, weil der Wind natürlich immer den Ball irgendwo mehr beeinflusst, die Flugbahn mehr beeinflusst, wie wenn du ohne Wind spielst. Deswegen, tendenziell nicht mehr ganz die allergenauesten Schläge spielen und dann natürlich kannst du, wenn der Wind halt von einer Seite kommt, versuchen, Rückenwind halt mit ein bisschen mehr Spin zu nutzen, dass der Rückenwind den Ball halt einfach ja, von dir weg zum Gegner hin einfach mehr drückt und nach dem Absprung der Ball einfach nochmal mehr Wirkung hat und gegen den Wind versuchst du eigentlich ja, die Kraft des Windes ja auch in die andere Richtung zu nutzen und da einfach ein bisschen näher an der Linie zu stehen, weil wenn du dich nach hinten drängen lässt, dann hast du halt wirklich noch mehr Strecke zu überspielen und wie gesagt, der Wind, der kommt halt von der anderen Seite und du versuchst dann halt ja, eher mittig zu spielen, eher auch hart zu spielen, weil der Ball wird ja ein bisschen deutlich abgebremst durch den Gegenwind und ja, so kann man halt sagen, dass du mit dem Wind vielleicht auch ein bisschen mehr versuchst, die Winkel zu nutzen und dass der Ball halt einfach weiter getragen wird, vor allen Dingen nach dem Absprung und gegen den Wind, dass du versuchst halt, ja, die Winkel ein bisschen schmaler zu halten und ein bisschen mittiger zu spielen und zu nutzen, dass du halt deutlich mehr Power auf den Ball geben kannst, ohne dass er halt ausgeht. Aber wenn es dann halt noch schwieriger wird und der Wind nicht konstant ist und von allen Seiten kommt und so machte das mir bei dem Match den Anschein, ist natürlich auch vor allen Dingen beim Ballwurf, beim Aufschlag teilweise extrem schwierig für Spieler, die auch ein bisschen höher werfen. Mhm. Gibt es einige, die halt, ja, Oscar Otte zum Beispiel wirft unglaublich flach eigentlich und hat eine schnelle Bewegung. Wäre jetzt beispielsweise ein Spieler, der sehr wenig, würde ich sagen, vom Wind beeinflusst wird. Und ja, da gibt es dann halt immer Spielertypen, die damit besser umgehen können und oder nicht. Ich habe zum Beispiel gegen Berrettini gespielt beim Future in Heraklion, eines der windigsten Matches überhaupt. Und ich habe ihn vor ein paar Monaten, war er bei uns in Oberhaching in der Base zum Training und habe ihn länger nicht gesehen gehabt und das Erste, was er dann auch wieder gesagt hat, ey, weißt du noch, das Match, es war so verdammt windig.
Ehrlich, hat er von sich aus direkt gesagt?
Ja.
Wirklich, 7 Jahre?
Länger, es war 2013, glaube ich, oder so. Ja, 11 Jahre, so.
Verrückt, dass er das so, also dass das direkt wieder
absolut.
Thema
wird. Ja,
guter Typ?
Total, ja, also mega.
Gut, dann, ja, aber das mit dem Wind kennt ja jeder Spieler auf jedem Niveau. dann waren vielleicht ein paar wertvolle Tipps dabei. Und damit schließen wir auch das Masters in Kanada ab, sagen natürlich noch der Vollständigkeit halber, bei den Damen hat Jessica Pegula gewonnen gegen Anisimova, die vor Jahren ja auch sehr gehypt wurde. Der Tod ihres Vaters kam dazwischen, gesundheitliche Probleme kamen dazwischen, immer noch jung genug, um den Durchbruch zu schaffen, und die technischen Anlagen hat sie sowieso. Und Jessica Pegula hat sich jetzt natürlich wieder in die, sowieso bei ihrem Heim Grand Slam in die Favoritenrolle gespielt, und vielleicht kann sie ja unsere Vorschusslorbeeren, die wir ihr Richtung Wimbledon gegeben hat, dieses Jahr noch einlösen, aber vor allem Coco Gauff bei ihrem Heim Grand Slam bei der Titelverteidigung und Iga Swiatek und natürlich Sabalenka allen voran haben da natürlich was dagegen. Aber ich würde es ihr gönnen, vor allem, weil wir dann besser wieder als Experten dastehen. Und du dann auch direkt wieder sagen kannst, ja, ich habe ja die US Open gemeint.
Ja, eh klar. War mir nicht ganz klar, ja.
Cincinnati, und wir reden gleich nochmal über Zverev Sinner, aber das wichtige Thema heute, auf das ich mich am meisten freue, ist das Thema Videobeweis. Wolli, magst du ganz kurz alle auf denselben Stand bringen, was genau passiert ist, und dann reden wir mal drüber.
Also sprechen wir hier jetzt über die Einführung vom Videobeweis. Also wir schaffen den im Fußball ab und führen den im Tennis ein. Nee, genau, also
den transportierenden Kölner Keller. Der fliegt die Woche von Woche zu Turnier zu Turnier, sozusagen.
Ja, also es gab natürlich diese eine kuriose Situation im Match Jack Draper gegen Felix Auger-Aliassime.
Genau, Achtelfinale.
Und Draper hat Matchball, 40-30, hat Aufschlag serviert, kommt ans Netz. Aliassime spielt einen Return vor seine Füße und man sieht nur, wie der Ball halt ja etwas eine komische Flugbahn hat, nach oben geht, vom Schläger aus auf die Netzkante tickt, rüberfällt. Aliassime eigentlich gar keine Anstalten macht, den Ball zu erreichen. Und kurz darauf der Schiedsrichter schon sagt, Game, Set and Match, Draper. Und Draper auch so im ersten Moment meines Erachtens ein bisschen verwundert ist. Dann aber lächelt, sich freut. Und dann ging halt so die Diskussion ein bisschen los, was bei diesem Schlag von Draper, bei diesem Half-Volley passiert ist.
Dann grätsch ich da schon mal ganz kurz rein, weil du ja schon ganz leicht impliziert hast mit der Aussage, dass du vermutest, dass Jake Draper das direkt gespürt hat. Weil dann bin ich direkt, also ich will jetzt hier auch Real Talk machen, also weil wir werden natürlich gleich über Pro und Contra des Videobeweises einführen, aber was ich jetzt auch nach 7, 8 Jahren als Journalist im Profi-Tennis mitbekommen habe, dass eigentlich jeder Profispieler sagt, dass ein Profi-Tennisspieler so ein krasses Gefühl hat für die Situation. Wir haben ja, glaube ich, auch schon mal über Aus- und Linien-Calls gesprochen, wo du, glaube ich, auch gesagt hast, wenn ich mich richtig erinnere, dass da jeder ein sehr gutes Gefühl hat, dass man eigentlich weiß, was passiert ist. Anhand der Physik, anhand der Tenniserfahrung, die man hat.
Ja, klar. Also allein schon, man musste sich einfach anschauen, um das abzukürzen. Mhm. Aber allein schon seine Bewegung, nachdem der Ball quasi vor ihm ist und auf dem Weg zur anderen Seite, was er da mit dem Schläger noch macht, er verliert komplett die Körperspannung, er täuscht noch so an, als würde er den Ball nochmal mit einer zweiten Berührung so rüberschaufeln, weil er merkt, okay, ich habe ihn nicht richtig getroffen, und ja, macht dann irgendwelche Faxen. Und ja, ist natürlich auch eine schwierige Situation für ihn moralisch. Da im Eifer des Gefechts dann in diesen Sekunden auch die perfekte und unanfechtbare Entscheidung und Reaktion zu zeigen, unglaublich schwierig. Ich finde, man merkt schon, dass er versucht, da sauber rauszukommen, weil er selber nach einem Videobeweis fragt, wo er insgeheim eigentlich weiß, dass es den nicht gibt.
Er wird immer fairer von Sekunde zu Sekunde, man merkt es richtig.
Genau.
Man merkt es so. Ja, also wenn Sie Ihre Entscheidung noch überdenken, wir können natürlich nochmal spielen. So. Aber ja, er hat ja immer gesagt, ich habe nicht auf den Ball geguckt, ne? Ich habe nicht auf den Ball geguckt.
Ja, das ist ja der Klassiker. Es ist ja so auch so, wenn ein Schiedsrichter bei dir einen engen Ball ausgibt, der noch dran war und der Gegner sich beschwert und dich dann fragt, ist auch immer, ja, hat ihn keiner gesehen. Ja, die Spieler verfolgen jeden Ball, ja, vor allen Dingen auf der gegnerischen Seite und wissen bei den Bällen, die sie schlagen, immer ganz genau, ob der noch dran war, aus 15,5 Metern halbrechter Position. Aber wenn der Ball vor ihren Füßen schnell hingespielt wurde und sie den Call bekommen, dann immer so, ja, nee, ich hab ihn nicht gesehen. So, und es ist menschlich, weil man sich da selber dann auch so ein bisschen aus der Affäre zieht und versucht, sich da selber moralisch ein bisschen zu helfen. Und der Draper sagt ja auch noch sowas wie, ja, guck mal, jetzt stehe ich da als der Unfaire oder ich möchte nicht, dass das gesagt wird. Deswegen hat er halt, glaube ich, auch auf den Videobeweis angesprochen. Aber Al-Yassim spricht ihn ja auch an und sagt, hey, du merkst doch, dass du ihn nicht triffst. Und er sagt, ja, ich habe auf dich geschaut. So, frag ihn bei 5 Millionen anderen Schlägen. Da sagt er, ja, okay, ich habe den am Rahmen getroffen, ich habe den an der Seite getroffen. Der war zweimal, der war einmal. Aber er wird nie sagen, ja, ich habe auf dich geschaut. Also das ist halt so eine, es ist keine Antwort, es ist irgendwie eine Ausrede, um irgendwas zu sagen. Und
okay, also ja. Frage 1 ist geklärt. Du bist dir relativ sicher, dass er das gespürt hat. Frage.
Total.
Frage 2, und jetzt wird's schon kniffliger, muss ein Unparteiischer auf dem Level das sehen können in Echtzeit?
Ich bin niemand, der Schiedsrichter pauschal in Schutz nimmt oder kritisiert. Die Heftigkeit, mit der diese Entscheidung diskutiert wird, finde ich, ist auch ein bisschen unfair dem Schiedsrichter gegenüber, weil du musst auch sehen, er ist nicht ohne Grund dahin gekommen, ist ein weiter Weg, auf dem Stuhl zu sitzen beim Masters. Es sieht unglücklich aus, aber alle schauen einfach die Zeitlupe, ist ja wie beim Fußball, ja, über das Foul, was früher, als es den Videobeweis noch nicht gab, waren sich immer alle einig, ja, wie kann er das nicht sehen und so, aber es hat halt niemand mit den Augen des Schiedsrichters gesehen und ich finde, es ist schwierig, vielleicht auch aus der Position und wenn du nicht Tennis spielst, ist es wahrscheinlich auch unmöglich. Ich glaube, es ist nicht möglich, das zu sehen, sondern du musst es aus der Erfahrung quasi spüren.
Okay, weil dann grätsche ich jetzt mal rein. Ich habe das morgens dann natürlich per Reels gesehen, beziehungsweise Tennis-TV wahrscheinlich, aus meiner Erinnerung heraus. Dann habe ich mir ich habe es in Echtzeit hätte ich mich nicht festlegen können. Und dann kamen die ersten 2, 3 Wiederholungen. Und da war ich mir als Nicht-Tennis-Profi, als nicht ambitionierter Tennisspieler auch immer noch nicht sicher. Das heißt, ja, ich hatte dieses Gefühl dafür auch nicht. Ich habe mir dann erstmal die Kommentare durchgelesen, dann habe ich mir noch 3, 4 Mal...
Was hast du da gefunden in den Kommentaren? Weil da war ich auch kurz im Hasenloch.
Da, ja, du weißt ja, im Hasenloch... ich bin da ein bisschen länger oft als du.
Nee, ich war nur kurz da. Ich war nur kurz da und habe für mich so ein kleines Fazit gezogen.
Da der Großteil der Kommentare war halt, ja, wie kann man das nicht sehen? Das ist ja klar. Ich habe dann aber auch noch mit 1, 2 Tennisleuten gesprochen, die haben dann gesagt, ja, nix, ganz klar.
Ja, also ich habe auch Kommentare, ich war erschrocken von der Vielzahl an Kommentaren von Nicht-Tennisspielern oder Nicht-Profispielern, die gesagt haben, ganz klar war dieser Shot legal, also alles richtig.
Ja, das ist ja Quatsch, da sollten jetzt auch keine Zeit dran.
Nee, also es war unglaublich, was ich da gelesen habe.
Ja, gut, Kommentarspalten, da sind wir wieder beim Thema Kommentarspalten, aber.
Ja, ganz schlimm. Von den meisten Profis. Von den meisten Profis habe ich halt ganz klar dann gelesen, das ist halt schlechteste Entscheidung überhaupt, wie kann man das nicht sehen und so, ganz klar, dass ja, der Ball.
Lass mich da ganz kurz reingehen. Weil ich was vorbereitet habe. Nick Kyrgios, Stefanos Tsitsipas, Denis Shapovalov melden sich via Social Media zu Wort und haben ihrem Ärger da Luft gemacht. Und Novak Djokovic hat dann auch sich geäußert und hat gesagt, es ist beschämend, dass wir für diese Art von Situationen keine Videowiederholung haben. Noch lächerlicher ist, dass wir keine Regel haben, die es dem Oberschiedsrichter erlaubt, die ursprüngliche Entscheidung auf der Grundlage einer Videoüberprüfung zu ändern, die außerhalb des Spielfelds gesehen wurde. Djokovic forderte die ATP nun zur Änderung auf. Jeder, der im Fernsehen zugeschaut hat, weiß, was bei der Wiederholung passiert ist, aber die Spieler tappen im Dunkeln und wissen nicht, wie das Ergebnis lautet. Wir haben ein scharfes Auge für die Linien, wir leben im technologisch fortschrittlichen 21. Jahrhundert. Bitte ATP, Touroffizielle, sorgen Sie dafür, dass dieser Unsinn nicht noch einmal passiert. Weil was dann ja in der Folge passiert ist, ist, dass Oge Aliassime den
Supervisor
geholt hat, danke. Ja. Und der die Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters nicht overrulen konnte. Der aber auch gesagt hat, der Supervisor, er hat das jetzt nicht nochmal gesehen. Es war ja nur wenige Momente später. Aber es gibt diese Regeln nicht, dass jetzt zum Beispiel der Supervisor ans TV-Bild gehen kann, sich die Wiederholung anguckt und dann die Regel, die Entscheidung des Stuhlschiedsrichters overruled. Das nochmal zu der Abfolge. Aber ja, genau, also viele Spieler haben sich in den sozialen Medien ganz klar da positioniert. Ich habe immer das Gefühl, wenn es so um Schiedsrichterentscheidungen geht, gerade in so, das hat natürlich ja auch der Dramaturgie der Ereignisse geholfen und das Ganze befeuert, dass es bei einem Matchball war. Ne? Wenn es bei 2-2 im ersten und 15:30 passiert, dann ist wahrscheinlich 2 Minuten später, kräht kein Hahn mehr danach.
Klar.
Aber Spieler fühlen sich sehr schnell getriggert beim Thema so Preisgeld und Weltranglistenpunkte und es geht ja auch um viel und fühlen sich dann sehr persönlich angegriffen. So. Und das ist halt natürlich was komplett anderes, wenn man Kreismeisterschaft Halbfinale spielt um die Ehre oder es geht halt, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber Achtelfinale Masters Turnier, keine Ahnung, geht es wahrscheinlich um 80.000, 90.000 Dollar oder so. Das ist schon krass. Und weitragend oder Ranking-Positionen und etc. Deswegen kann ich das schon verstehen. Aber die Situation, auch dass wir jetzt hier in einem deutschsprachigen Podcast darüber reden, es reden ja viele darüber und haben sich jetzt viele dazu geäußert, deswegen haben wir es auch auf die Agenda mitgenommen. Jetzt haben wir mal die grundlegenden Fragen geklärt. Videobeweis, ja oder nein?
Ja, schon, aber dann halt einheitlich natürlich geregelt. Du kannst nicht dann, so wie ich das dann bei Nole verstanden habe, dass er fordert dann auch, wenn es keinen Videobeweis gibt, dann trotzdem bei so einer Entscheidung zu sagen, okay, wir gucken es jetzt am Fernseher an. Und
dann musst du das Rulebook ändern, ne?
Ja, das muss ganz einheitlich sein.
Ja.
Also entweder es gibt einen Videobeweis und eine bestimmte Technik, aber du kannst jetzt nicht einmalig dann sagen, ja, okay, das gucken wir uns jetzt nochmal am Fernseher an, weil hier steht zufällig einer. Die Players Lounge ist nur 20 Meter weg, da gehen wir kurz rein, gucken uns das an, zu dritt am besten noch oder zu viert und dann entscheiden wir, was wir machen. Also das geht nicht, aber natürlich ist die Frage, wenn du die ganzen technischen Mittel schon nutzt und dich dahingehend immer verbesserst und bei dem ganzen Geld, was jetzt halt auch im Spiel ist, ja, wäre das natürlich auch eine sinnhafte Maßnahme. Also in Hamburg bei Sascha im Match gab es ja auch beim Satzball eine Situation, wo es darum ging, ob der Ball zweimal war oder nicht. Also Zverev gegen Fies. Und ist auch eine spielentscheidende Situation. Genauso wie ja enge Entscheidungen bei Linienbällen. Also von der Wichtigkeit kommt vielleicht nicht immer vor, aber von der Wichtigkeit ist es schon so, dass es Matches beeinflussen kann. Und wenn du halt einen Stuhlschiedsrichter hast, der eine Entscheidung trifft, wie du schon sagst, eine Tatsachenentscheidung und dann den Supervisor, auch wenn er der Supervisor am Platz ist, was ja auch nicht immer der Fall ist, du den zu Rate ziehst und sagst, komm mal bitte. Also da habe ich noch nie erlebt, dass der gesagt hat, ja, ich habe das so und so gesehen, der Ball war gut aus, nur einmal, zweimal und ich überstimme jetzt den Schiedsrichter, also das ist komplett nutzlos. den zu fragen, weil der wird immer sagen, ja, guck mal, ich saß da hinten, ich habe es nicht gesehen. Mhm. Er kann ja auch da die Autorität vom Stuhlschiedsrichter nicht dermaßen untergraben und sagen, ja, ja, also ich habe das auch von der Tribüne besser gesehen. Also geht nicht. Selbst wenn er es gesehen hätte, würde er es nicht machen. Mhm. Weil Al-Yassim den Supervisor ja gefragt hat, wie der war.
Ja, ich bin sehr gespannt, weil so wie ich die Tennistouren kennengelernt habe, geht alles immer relativ langsam. Müssten sich ja mal die ITF bei Slams, die ATP und die WTA zusammensetzen und naja, mal gucken. Aber eigentlich haben die Spieler schon recht, es ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß, das Videobild nicht zu nutzen. Ich habe jetzt auch nicht nochmal ins Regelbuch nachgeschaut und ich habe jetzt auch nicht nochmal nachgeschaut, vielleicht weißt du das aus dem Stegreif, es gab ja auch schon Turnieren, wo es so ein Video-Calling gab, ne?
Weißt ja, du? Ich glaube, US Open? US Open auch.
US Open, ne?
Mhm, genau. Ja, deswegen ja. Auch die Frage. Und um nochmal kurz auf Draper zurückzukommen, ich wollte halt eingangs sagen, dass er halt ja schon bemüht ist, sage ich mal, irgendwie die richtige Entscheidung und das richtige Verhalten an den Tag zu legen. Man das auch kritisieren kann, finde ich, dass er jetzt nicht sagt, dass das, weil meine Vermutung ist, wie gesagt, dass er es schon gespürt hat. Ich denke, da gehen sehr viele mit einher. Aber in diesen Sekundenbruchteilen unter der Anspannung mit allem, was auf dem Spiel steht, bei einer Sache, wo du dir vielleicht nur 80% sicher bist, weil du hast es gespürt, aber der Schiedsrichter sagt dir, ja, war alles gut. Weil du redest dir, glaube ich, dann auch selber so ein bisschen ein, vielleicht war er doch richtig. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich übergebe die Entscheidung den anderen. Wenn die sagen, wir spielen nochmal, dann spiele ich nochmal. Aber ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich den richtig gespielt habe. Natürlich suggeriert das seine Unsicherheit, aber es ist enorm schwierig und ein extrem hoher Anspruch, da dann zu sagen, ja, wir spielen nochmal, weil er hat das Match sicher. Es ist nicht so, dass er auf 3-2 Break vorgeht, sondern er hat einfach das Match sicher und das Gefühl war schon kurz da vom Sieg, weil der Schiedsrichter hat einfach gesagt, Game, Set, Match und damit ist es durch. Es gab noch nie, dass das zurückgenommen wurde. Also was war das für eine Katastrophe? Yeah. Und unter all dem wollte ich einfach nur noch mal sagen, dass jetzt die Kritik auch nicht zu scharf ist, weil es halt einfach
alles gut
menschlich
alles gut.
ist.
Am Ende ist es Profi-Tennis. Am Ende des Tages ist und bleibt es. Ja, du, ich weiß so, ich habe dir ja auch schon mal gesagt, du bist vielleicht ein Ticken zu nett für Profi-Tennis. Wenn ich dir jetzt die Frage stelle, was hättest du in der Situation gemacht? Hättest du sofort direkt zugegeben?
Ganz schwierig.
Ja, siehst du?
Aber halt, weil du auch so hoffst, weil du es, glaube ich, so möchtest, dass es vielleicht doch ein legaler Shot war. Ich möchte mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ich hätte gesagt, auf jeden Fall war der falsch. Weil es geht so schnell und du kommst aus der ersten Reaktion auch nicht mehr raus. So. Und dann bist du froh, dass der Schiedsrichter es vielleicht nicht gesehen hat. Wie gesagt, freust dich über den Sieg und da dann nochmal die Rolle rückwärts und dann weiter zu spielen.
Ist ganz schwer für den Kopf.
Genau. Und deswegen,
ja. Kennt jeder, ja.
Total.
Ja, da hängt auch so viel dran. Am Endeffekt sind dafür ja auch Schiedsrichter da, diese Entscheidung zu treffen, ne? Also wenn du der Vollprofi bist, du bist Berufstennisspieler und sagst so, hier, da sitzt der Typ auf dem Stuhl, der muss das entscheiden. Ich richte mich nach dem. Das ist dasselbe, was du gesagt hast vorhin mit den Ausrufen und so weiter. Und die Frage ist halt auch, wenn man das weiterspinnt und wenn man den Videobeweis einführt und du sagst, es gab sowas noch nie, dass nach Game Set Match dann nochmal weitergespielt worden ist. Wir haben das jetzt erst bei den Olympischen Spielen erlebt, bei dem Fußballspiel zwischen Argentinien und ich weiß gar nicht, aber das war das erste Gruppenspiel im Fußball, 2 Tage vor der Eröffnungsfeier. Da hatten die schon abgepfiffen und sind 2 Stunden oder 1 Stunde später nach Diskussion nochmal auf den Platz zurück. Ja. Und so. Es braucht klare Strukturen, es braucht klare Regeln und dann natürlich auch einheitliche Regeln, zumindest auf dem ATP und WTA-Level, an die sich alle halten können. Nur so wie ich meine Tennistouren kennen und lieben gelernt habe, weiß ich nicht, wie schnell das vonstatten gehen soll. Wolli, wir wollen noch ein bisschen reden über Zverev Sinner gestern Nacht. Das ging aus für Jannik Sinner. 7-6, 11-9 im ersten Tiebreak, 5-7 und dann wieder 7-6 im dritten Satz, 7-4. Inklusive Regenunterbrechung, inklusive Zverev vergibt im ersten Durchgang, servierte Zverev beim Stand von 5-4 bereits zum Satzgewinn. Ich habe mir dieses Aufschlagspiel nochmal angeschaut. Ich könnte jetzt ganz einfach so tun und sagen, ein Spieler vom Format von Alexander Zverev darf beim Stand von 5-4 seinen Aufschlag nicht verlieren. Aber ich habe mir dieses Aufschlagspiel nochmal angeguckt. Sag so, Sinner hat gut gespielt. Und er ist die Nummer 1 der Welt und das kann immer noch passieren. Das, was ich gesehen habe, kann ich Sascha nicht viele Vorwürfe machen. Und um es positiv zu drehen, ich hoffe, aus seiner Sicht, er nimmt diese positiven Sachen mit, dass es in Anführungszeichen aus seiner Sicht nur eine Halbfinalniederlage nur in Anführungszeichen beim Masters war und nicht wieder so eine knappe Niederlage bei einem Grand Slam. Letztes Jahr bei den US Open hat er ihm ja einen Marathon-Match geschlagen, hatte dann nicht mehr genügend Energie, um gegen einen brutal fitten Alcaraz physisch auf demselben Level zu begegnen. Und nach all dem, was wir die letzten Wochen ja auch besprochen haben und was die körperliche Verfassung von Alexander Zverev anging in Kanada, hat er sich ja wieder nicht so wohl gefühlt gesundheitlich, hat dann einen Tag später aber schon wieder in Cincinnati auch trainiert. Tut es ihm vielleicht ganz gut, dass er jetzt ein bisschen Pause hat, nochmal heute Nacht findet das Finale ja statt zwischen Sinner und Tiafoe und er jetzt in Ruhe nach New York weiterreisen kann und ein paar Tage mehr hat, sich da vorzubereiten. Und ich hoffe, dass er seinen Körper gut im Griff hat und dass er mitnimmt, dass er auf Augenhöhe ist mit Jannik Sinner. Und wer auf Augenhöhe ist mit Jannik Sinner, ist auch auf Hardcourt auf Augenhöhe mit Carlos Alcaraz.
Und ja, wenn wir wieder beim Thema, dass er mit dem aktuellen Spiel, wenn es passt, wenn's jeden passt, schlagen kann.
Wenn es passt.
Und das nimmt er mit? Also das nimmst du ja mit aus so einem Turnier, wenn du gegen den besten, zweitbesten Spieler aktuell nur nicht die richtigen Punkte machst, aber es absolut hättest gewinnen können und das Level da ist, ja, der wird gut starten. Sicher. Das ist schon mal meine Prognose.
Ich war jetzt ja gutmütig mit ihm. Zur ganzen Wahrheit gehört auch, bevor wir Kommentare bekommen, dass auch ein Doppelfehler dabei war bei diesem Aufschlagspiel zum 5-4. Das noch der Vollständigkeit halber. Zweiter Satz war sehr, sehr gut. Am Ende stehen halt zwei Tiebreaks für Tiafoe. Und Sinner hat danach gesagt, manchmal muss man ein bisschen mit dem Ballgefühl spielen und ich denke, das war heute meine Stärke. Es gab ein paar Höhen und Tiefen, was passieren kann, besonders wenn man mehr als 3 Stunden spielt. Es war ein gutes Match, ich denke, für uns beide. Er hat sehr, sehr gut aufgeschlagen, deshalb kann ich schon sehr stolz sein. Das war auch meiner Meinung nach der Schlag des Spiels. Ich weiß nicht, hast du ein bisschen Zusammenfassung gesehen? Ich habe es mir heute nochmal so gut es geht reingezogen im Tiebreak des dritten Satzes. Sinner war schon Mini-Break vor, aber es war alles noch möglich und Sascha hatte Aufschlag und hämmert seinen ersten Aufschlag von der Einstandsseite nach außen und Sinner spielt den Return Longline rein. Sascha hat gar nicht reagiert. Ins Dreieck hinten rein. Und ja, auch, wir haben uns ja, glaube ich, in Hamburg auch außerhalb des Podcasts auch über Sascha kurz unterhalten, als er in der ersten Runde den Holländer.
Den De Jong.
Genau, ganz klar weggemacht hat, wo ich noch gesagt habe, nach der Verletzung könnte vielleicht ein bisschen schwierig werden. De Jong hat gegen Alcaraz in Paris einen Satz gewonnen und so weiter. Und dann hast du ja auch gesagt, ja, aber das ist so ein hohes Niveau. Und was ich ja auch immer sage, die Schlaghärte von Sascha, das Grundlevel gepaart mit dieser Schlaghärte, die er mit einer niedrigen Fehlerquote immer und immer wieder abrufen kann in diesen Ballwechseln, reicht gegen jeden außerhalb der Top 5 an einem normalen Standardtag, wenn er körperlich fit ist. Und diese Jungs wie Sinner, Alcaraz, Djokovic, die können halt diese Schlaghärte absorbieren und halt auch mindestens, also genauso die Winner schlagen, sogar noch mal krasser. Nicht härter, aber krasser mit einer anderen individuellen Qualität. Und da braucht Sascha dann halt schon Sahnetage. Sahnetage gepaart mit physischer Stärke beim Grand Slam Turnier. Ja, also wenn er physisch nicht auf der Höhe ist, Ich habe jetzt keine Insider-Infos momentan. Ich werde auch Stand heute nicht nach New York fliegen. Muss man abwarten.
Mhm.
Ja. Heute Nacht Finale Tiafoe gegen Sinner. Ich bin sehr gespannt, wie sich Tiafoe präsentieren wird, weil er ist ja so ein Typ, der kommt ja über sein Energielevel sehr stark und kann sich ja so einen Rausch spielen und dann im American Swing vor dem Publikum hat ja auch schon Rafael Nadal in New York geschlagen und ist ins Halbfinale eingezogen und Francis Tiafoe ist so ein Spieler, nicht ganz so extrem wie vielleicht ein Kyrgios oder andere Spieler in der Sparte, aber der kann, glaube ich, noch nicht, so das ganze Jahr über oder möchte gar nicht dieses Energielevel in einer langen Saison 10-11 Monate bringen und schleppt sich dann so durch. Können wir mal wieder die Brücke schlagen zum Anfang des Podcasts. Vielleicht kommt er in seinen späten 20ern irgendwann auf den Trichter, einen limitierteren Kalender zu spielen für sich selbst und sich dann auszusuchen, wann er dieses Energielevel imstande ist, abzurufen für sich selbst. Weil jetzt Richtung US Open ist das ein absolut geiler Spieler. Bei dem steht auf der Stirn geschrieben, I'm ready for US Open and this is my goal. So, und er liebt es an Flushing Meadows, wenn die Amerikaner, wenn es laut ist, wenn die ausrasten, so, das ist genauso sein Ding. Und ich glaube, er glaubt auch daran, die US Open gewinnen zu können. Ich glaube nicht daran, dass er die US Open gewinnen wird, aber so ein tiefer Lauf, ja. Und ich hoffe, dass er da irgendwie für sich dann so ein bisschen das so findet, weil der ist so geil für die Tour.
Absolut, deckt sich auch. Was ich zum Beispiel in Stuttgart von ihm gesehen habe.
Ja, erzähl mal.
War auch, ja, da fand ich ihn einfach, also soll nicht zu hart klingen, uninspiriert, gelangweilt für seine Verhältnisse. Also ich fand ihn einfach nicht krass, wie er gespielt hat. Und es passt halt null zu den Ergebnissen, die er jetzt hat.
Hat er nicht auch einen Vertrag mit Stuttgart und Boss und so?
Ja, da hat er das Jahr davor auch gewonnen.
Ja. Stimmt, ja, alles gut. Gegen Trophy.
Kann er ja auch gut spielen, aber in den Tagen, die ich ihn da erlebt habe, war es einfach, ja, genauso wie du beschreibst, einfach nicht Hochsaison für ihn.
Mhm.
Macht er wahrscheinlich noch nicht mehr absichtlich, sondern ist einfach nur menschlich. Aber ich habe mir dann halt auch seine Matches angeschaut und mich hat es nicht vom Hocker gerissen. Genau.
Hey, wo sind wir einer Meinung bei einem Spieler?
Mhm. Ja, ich mache jetzt mal einen Strich auf die Liste.
Sehr gut. Wir haben Montagabend 22.20 Uhr und das Damenfinale zwischen Sabalenka und Pegula läuft gerade. Sabalenka führt 6-3 und 6-5 Break vorne. Wir machen noch ein paar Minuten, vielleicht können wir da auch dann noch den Gewinner bei den Damen verkünden. Der Vollständigkeit halber. Hast du noch was zu Cincinnati? Möchtest du noch was loswerden in dem Zusammenhang?
Nee, mein Take war der Draper-Matchball. Ich bin durch.
Dein Take war, okay. Dann verabschieden wir Tolli Masso und Yannick Schneider macht alleine weiter. Nee, wir wollen nur ganz kurz auf die US Open Qualifikation eingehen. Wir haben heute Abend bereits im Einsatz gehabt Henry Squire, der verloren hat in 3 Sätzen. Hast du ein bisschen was davon gesehen?
Nee, ich war zu spät erst am Rechner.
Ja, Mona Bartel spielt gerade noch, Ella Seidel ist noch im Einsatz und Rudi Mollecker. Insgesamt, warte, ich habe es mir hier rausgeschrieben. Genau, Yannick Hanfmann gegen Stefano Napolitano, Maximilian Matera gegen Jack Kennedy, Henry Squire hat gegen Boro Chaga gespielt, für die Älteren unter euch, denen der Name bekannt vorkommt, das ist der Sohn des Siegtorschützen bei der Fußball-WM 86 im Finale zwischen Deutschland und Argentinien Und Rudi spielt gegen Yu Hisu. Irgendwelche Namen, die dir bekannt vorkommen, zu denen du was Cooles sagen kannst, weil außer Napolitano und Burruchaga war ich ein bisschen überfragt.
Ja, mir ist halt aufgefallen, dass Hanfi mit Benjamin Bonzi halt in seiner Section einen ziemlich, ziemlich starken Spieler hat, den man
das hab ich auch gesehen,
da einfach immer auf dem Schirm haben muss. Ansonsten, ja gut, Maxi gegen eine Wildcard, kann ich nicht viel zu sagen. Und der Gegner von Rudi beispielsweise hat sich, hat sich schon zweimal qualifiziert für einen Grand Slam. Also einer, den man jetzt hier in Europa vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, einfach weil, ja, wenn man die Namen so überfliegt und keine Gesichter zuordnen kann, weil er einen anderen Turnierplan spielt, dann ist es manchmal nicht ganz so prägnant, aber von Ergebnissen her halt, ja, einfach ein Spieler, der auch schon unter Beweis gestellt hat, dass er es ins Hauptfeld schaffen kann und deswegen alles andere als eine leichte Losung. Ansonsten Ella spielt gegen Bolsova, die halt dieses Jahr bislang erst 3 Matches gespielt hat, aber ja, 6 Monate verletzt war, früher auch schon erste 100 gespielt hat. Und als andere gesetzte Deutsche, Eva Liss, spielt gegen eine Tschechin, die ja dieses Jahr halt schon ein 40.000er gewonnen hat und beim 60.000er Finale gespielt hat, beides auf Hardcourt, also sicherlich auch keine leichte Auslosung. Und ja, zu den anderen, zu Nasty Schunk und Mona Bartel, zu den Gegnerinnen, ja, kann ich jetzt nicht so viel sagen, weil ich die nicht kenne.
Was ich dazu sagen kann, ist, dass ich mich aus Tennissicht sehr freue, dass Nastasia Schunk wieder zurück ist und sehr gespannt bin. Hat in den letzten Wochen gespielt. Ich höre, dass sie relativ schmerzfrei ist und ja, da wieder angriffslustig ist. Hat ja eine ganz, ganz blöde Geschichte hinter sich. Die hat ja schon auch erste Hauptfeldrunde gespielt vor 2 Jahren bei den French Open gegen Simona Halep, bevor sie positiv getestet wurde. Also Halep, nicht Schunk.
guter Zusatz noch, ja, auf jeden Fall.
Zum Thema Verklagen. Nein, Nastasia Schunk hatte ganz andere Probleme, ohne Eigenverschulden im Gym, sich verletzt an der Schulter und war dann ewig lange damit raus. Ganz, ganz blöd, weil sie auf dem mindestens auf demselben Niveau war wie Eva Lys, eigentlich ein bisschen weiter vorne schon. Und es ist jetzt immer dieser Glaskugelblick, hätte Fahrradkette, Lothar Matthäus-Style, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass, wenn sie sich nicht verletzt hätte, dass sie jetzt schon unter den Top 100 konstant wäre und diese Qualis gar nicht mehr spielen müsste. Deswegen, das ist eine ganz, ganz coole Nachricht und hoffe natürlich auch, dass sie da verletzungsfrei bleibt. Und wenn sie verletzungsfrei bleibt, sehen wir sie auch über kurz oder lang auch wieder bei den Hauptfeldern. Wir werden ja, diese...
Ja, ich wollte nur kurz einhaken, genau vor 2 Jahren war ich mit Nasti, meinem Trainer Lars Übel und ihrem damaligen Trainer Benny Ibrahimzadeh, waren wir zusammen in New York, haben die ersten Tage ab und zu mal parallel trainiert, waren dann noch abends essen, haben dadurch, dass wir auch das gleiche Hotel hatten, ein paar Abende noch zusammen verbracht, so in der Gruppe. Und da habe ich sie halt ein bisschen kennengelernt, auf dem Platz, außerhalb vom Platz und ja, mega gutes Mädchen und Spielanlagen, unfassbar. Richtig geilen Touch, richtig Wumms im Aufschlag, in der Vorhand.
Auch ja, keine Angst.
Ja, genau. Und
gutes Mindset. Das war jetzt
nur das, weil ich mich gerade daran erinnert habe, dass es genau 2 Jahre her ist. Danach habe ich mich dann auch am Handgelenk verletzt, bin dann aus den Ranking-Regionen gedroppt. Und das war, glaube ich, auch mein letztes Grand Slam, was ich dann da gespielt habe. Genau, aber es ist cool, dass Nasti jetzt wieder zurück ist. Wie gesagt, nach einer Verletzung zurückzukommen, es ist einfach immer ein brutaler Weg, weil man rutscht so schnell ab in der Rangliste und die die Sicherung, sage ich mal, die Protection ist einfach so gering, du kannst ein paar Turniere dann wieder spielen und dass sie das Level hat, ist einfach, ja, wahrscheinlich unbestritten.
Aber ja, aber sie ist auch noch so jung gewesen, weißt du, also die hat ja gerade ihre ersten Erfolge gefeiert, das auch ist vom Mindset ja unglaublich schwierig. Du hast gerade dein erstes, zweites Hauptfeld Grand Slam geschafft, willst da vorbrechen, hast aber noch gar nicht so viel vorzuweisen und dann kommt das und dann bist du so lange raus und ich kann nicht nur ansatzweise da rein versetzen, aber ich glaube, es wird von Monat zu Monat Pause einfach schwerer, sich das vor Augen zu führen, dass man gut genug ist. Weißt du? Weil man hatte ja gerade angefangen zu schnuppern an diesen großen Töpfen und Turnieren und dann ist man auf einmal wieder ein Jahr raus und muss sich das alles wieder so hart erarbeiten. Ja, guck mal, googelt mal Nastassja Schunk und schaut mal, was sie für Turniere jetzt gespielt hat, ja? Um da wieder ranzukommen und so. Das ist ganz, ganz harte Arbeit. Und für den Kopf, für die Birne sehr, sehr schwierig. Deswegen. Ich meine, du hast das jetzt auch schon durchgemacht, aber du hast schon 8, 9 Profijahre auf dem Buckel gehabt. Das ist auch nochmal anders.
Ja, einfach wie gesagt, schön, dass sie jetzt 2 Jahre später an Ort und Stelle wieder zurück ist.
Yes, wir werden
sehr, sehr schöne Geschichte.
Ich habe das nicht mit dir abgesprochen, aber wenn wir es zeitlich hinbekommen, können wir vielleicht gegen Ende der Woche nochmal eine Folge machen, vielleicht wieder so in Richtung Auslosungsvorschau und uns dann dafür
ein bisschen rumtippen.
Genau.
Das ein bisschen vertippen wieder.
Genau. Könnt ihr gerne mal schreiben, ob ihr darauf Bock habt. Also ich habe auf jeden Fall Bock drauf, gucken, ob du es auch hinkriegst. Wenn nicht, setze ich mich alleine
in
so einem Stream wie Knossi mit so Wettanbietern und so. Okay, jetzt sorry, es wird spät. Es war Ironie für diejenigen, die es nicht gecheckt haben. Anfangs der Folge, wir kommen langsam zum Ende, anfangs der Folge haben wir über den Turnierkalender gesprochen und was alles so ansteht für die Topspieler und für die absoluten Stars der Szene steht der Laver Cup an. Ich bin kein riesengroßer Fan des Laver Cups, nehme es jetzt aber trotzdem mal in unseren Podcast mit rein, weil er dieses Jahr erstmals in Deutschland stattfindet, in Berlin, vom 20. bis 22. September und heute am Aufnahmetag die letzten Teilnehmer bekannt gegeben worden sind bei Team Weltspielen. Demienor, Fritz, Shelton, Paul, Tiafo, über den wir gerade ja gesprochen haben und Tabilo. Ist dazu gekommen, wer unseren Podcast die letzten Wochen und Monate verfolgt. Wir hatten ja auch schon ausführlich über Tabilo gesprochen, der letztes Jahr noch in Karlsruhe war, ja, also 2023 in Karlsruhe bei einem Challenger, 2024 beim Laver Cup für in Berlin mit den ganz Großen und wenn sich nichts geändert hat, bekommt jeder da auch 300.000 Euro fürs Teilnehmen. So war es zumindest vor 2 Jahren, was ich gehört habe, also da hat er schon jetzt gut zugelegt und bei den Europäern spielen Kaspar Ruud, Tsitsipas, Zverev, Nadal, der ja die US Open abgesagt hat und in seinem selben Tweet gesagt hat, das nächste Event wird der Laver Cup sein, also er wird auf jeden Fall vor Ort sein, Alcaraz und Medvedev. Ich überlege tatsächlich hinzufahren und mir das Ganze mal so unvoreingenommen wie möglich anzuschauen und auch ein paar Texte darüber zu schreiben. Weil ich sowieso kein Visum bekomme für China, für die deutsche Davis Cup Truppe. Das macht auch, also selbst wenn ich, muss man auch so ehrlich, muss man auch sagen, selbst wenn ich ein Visum bekommen würde, würde es wahrscheinlich vom Aufwand und Ertrag her keinen Sinn machen, dass ich da Plus mache. Dafür ist die Aufmerksamkeit so einer Davis Cup Zwischenrunde nicht gut genug. Die mich intensiver verfolgen, habt ihr auch meine Berichterstattung verfolgt, als die Gruppen festgelegt worden sind, ohne asiatische Beteiligung mit Deutschland in China aus finanziellen Gründen, könnt ihr es auch nochmal googeln, meinen Namen, FAZ und Davis Cup, da müsste der Artikel direkt kommen. Eine sehr schwierige Sache. Was ich dir vor ein paar Tagen oder vielleicht auch schon wieder vor einer Woche geschickt habe, war ja, dass die ITF zusammen mit dem Deutschen Tennisbund Fans die Reise ja sogar subventioniert. Waren es 900 Euro Reisekostenzuschuss?
Ja, ich meine 600 oder 900 hattest du gesagt.
Ja, also jetzt, bevor wir was Falsches sagen, aber irgendwo in der Range auf jeden Fall. Die versuchen natürlich da die Halle voll zu bekommen, einigermaßen, weil in China schwierig ohne chinesische Beteiligung. Aber ich lasse mich gerne positiv überraschen, aber ich werde auf jeden Fall eher
beim... Ist jetzt halt auch nicht Reiseziel Nummer 1, ne?
Nee. Ich werde auf jeden Fall eher beim Lever Cup sein als beim Davis Cup. Aber wenn sich Deutschland qualifiziert für die Endrunde, dann werde ich auf jeden Fall nach Malaga reisen. Da war ich vor 2 Jahren auch. Schöne Stadt und da ist dann auch die Wertigkeit so, dass das passt. Wurdest du schon angefragt als Sparring für den Lever Cup?
Nee, leider nicht.
Was?
Mm-mm. Nee, ich glaube...
Kennst du jemanden, der angefragt wurde?
Boah, was ich am Rande mitbekommen habe, ist die Ballkinder aus, Bewerbung. Ich sag mal, da haben sich eine unvorstellbare Zahl an Kindern haben sich beworben. Sag mal, 50.000.
Was?
Ja, nee, es war völlig krank. Die haben dann, ich glaube, das ist aus allen Ländern, weil ich habe nämlich im Club war nämlich Papa mit seinem Sohn, die waren dann in der Halbfinale, wo dann die letzten 100 waren, und die mussten dann halt Tests machen und Schulung und dann irgendwann sind dann am Ende, ob das dann 20 sind. So, also es war eine Zahl, das konnte ich nicht glauben. Aber ja, die haben da mehrere Runden gehabt und Auswahlverfahren natürlich und ja, weil es halt ja eigenes Event, die haben sich jetzt nicht von French Open mal die ausgeliehen.
Das ist ja auch ganz krass. Ich habe mal eine Geschichte über die Ballkinder bei den French Open gemacht, die nie veröffentlicht wurde. Warum kann ich nicht sagen, aber ist jetzt nicht wichtig für die Öffentlichkeit, aber ich habe sie fertig ausrecherchiert und sogar auch schon angeschrieben gehabt, deswegen da gibt's auch ein Jahr vorher an verschiedenen Standorten Trials mit Zehntausenden von Bewerbern. In Frankreich ist das voll der Hype und so weiter. Und die Kids, die da ausgewählt werden in Paris, die ist schon so eine Vorstufe von sektenartig, so ein bisschen. Also die trimmen die auch ganz krass. Ich durfte mal einen halben Tag in den Katakomben dort verbringen. Die haben mir versucht, auch so ein bisschen so das Image zu vermitteln, dass das so eher so Herbergen-Feeling ist und so weiter, aber ich habe mir das dann schon ein bisschen genauer angeguckt und da ging es schon.
Deswegen wurde es auch nicht veröffentlicht.
Nee, das hat damit das sind jetzt wieder so Wally-Fake-News, daran lag es nicht. Das hat eher was mit dem Medium zu tun und ist auch egal. Vielleicht mache ich das auch irgendwann nochmal. Aber der Kern der Aussage war schon, also da herrscht schon Zug dahinter und die werden ja auch bewertet, ne? Das ist ja bei allen Slams so, dass du halt je nach Leistung dann weiterkommst oder nicht, aber überhaupt mal in dieses Feld zu kommen, war auch schon krass, das ist mir in dem Zusammenhang eingefallen. Aber aber würde es nicht Sinn machen, wenn Rudi und so das Sparring macht?
Nee. Nein.
Warum denn nicht?
Weiß ich nicht, also das machst du halt nicht mehr als Profispieler, da bist du drüber, machst du unter 18.
Ja, okay,
fair. Und die trainieren da auch nicht 30 Stunden.
Ja, stimmt, die kommen da wahrscheinlich also aus der Hüfte raus, ja.
Das ist ja ein Einladungsturnier. Da wird jeder steht da 13 Minuten am Platz. Bald kommt noch fliegender Wechsel. Also das wird sich da glaube ich, also klar, werden auch einige richtig trainieren, die haben dann halt, sind ja auch ein paar andere gute Spieler dabei und da wird jetzt glaube ich bei den Finals zum Beispiel, bei den ATP Finals, da würde das schon mehr Sinn machen. Da gehen halt auch ab und zu Nachwuchsspieler hin.
Ja, aber auch da wollte ich gerade sagen, da waren jetzt keine. Also
weil da wird natürlich nicht so gerne untereinander trainiert. Ja, und die spielen dann schon voll.
Aber auch da waren nur Junior-Spieler. Also 2019 zum Beispiel bei den ATP Finals hat Zverev zum Beispiel mit Holger Rune trainiert, der damals ein Top-Junior war und die besten zwei wurden auch eingeladen und so weiter und die haben dann halt die ganze Woche davon profitiert, dass sie mehrere Stunden am Tag mit den besten Spielern der Welt da bekommen haben. Alter, 2019 einfach auch 5 Jahre her. So krass. Ja, das heißt keine Sonderfolge vom Lever Cup in Berlin mit Wally und Yannick. Wollte ich eigentlich jetzt live on air fragen, ob du mit mir nach Berlin kommst.
Vielleicht komme ich ja einfach so. zum Zuschauen.
Ja, wir machen dir, ey, das ist jetzt eine Weltpremiere. Wenn ich mir die Medienakkreditierung klar mache, machen wir dir auch eine klar über den Advantage-Podcast.
Ja, das würde ich richtig feiern.
Das geht hundertprozentig auch durch, weil die wollen ja Aufmerksamkeit für den Lever Cup. Ja. Und dann Dailies vom Lever Cup, dann machen wir das von der Wertigkeit her zum fünften Slam.
Ja.
Wir sind durch, meine lieben Advantage-HörerInnen. Wally hat mir Spaß gemacht. Wir verbleiben so, dass wir gucken, wenn die Auslosung draußen ist, ob wir versprechen es nicht, aber wir gucken, was wir möglich machen können. Spielst du nächste Woche bereits wieder?
Genau, ja. Ich fliege am Samstag.
In Porto.
Nach Porto.
Genau,
okay. Ja. Also müssen wir nochmal schauen.
Ja, die Auslosung ist Donnerstag.
Okay.
Wir gucken. Gut, dann wünsche ich dir eine geile Trainingswoche. Bleib gesund und viel Erfolg für Porto.
Dankeschön, du werd gesund.
Ich bin gesund, ich habe keine Schmerzen, nichts. Ich sehe halt nur aus, als hätte ich mich für Spornsport beworben.
das wird wieder. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wollten diese Folge ein bisschen kürzer machen. Haben wir zum Teil geschafft.
Ey, für uns ist das ein Prolog. Für uns ist das
genau, nächstes Mal müssen wir noch Hörerfragen machen, die eingetrudelt sind.
Ah.
Und
haben wir nicht gemacht.
Was uns natürlich helfen würde, wenn ihr bei Spotify einmal auf die 3 Punkte neben unserem Kanal geht und uns nach Möglichkeit die 5 Sterne gibt. Da haben wir schon einige Bewertungen gesammelt, aber da geht auf jeden Fall noch mehr. Sind nur 2 Klicks und wir bekommen da direkt Feedback. Also das wäre sehr, sehr cool, Leute.
Genau. Wollen wir zumindest die Alphys... Wollen wir zumindest die Alpecin-Frage klären?
Ja, aber die erste gehört ja dazu. Also.
Ja, aber dann haben wir noch so einen Cliffhanger.
Ja, gut, dann stell sie, du Journalist.
Ja,
stellen möchtest. Nee,
du hast mich jetzt gerade auf den falschen Fuß erwischt. Ich weiß, einer unserer Stammhörer hat uns eine Sprachnachricht über den Messenger des Advantage Podcasts auf Instagram geschrieben. Philipp. Ich spiele sie jetzt nicht vor. Weißt du es noch auswendig, was die erste Frage war? Weil ich kann mich nur noch an die Alpecin-Frage erinnern.
Ja klar, also Hörerfragen liegen bei mir auf dem Tisch, aber die machen wir nächstes Mal.
Okay, gut, dann haben wir jetzt richtig getriggert und jetzt werden wir richtig Nachrichten bekommen. Das könnt ihr nicht machen. Okay, aber gut, hast du recht. Dann fangen wir nächstes Mal damit an.
Ja, vielleicht kommen ja noch 1, 2 dazu.
Sehr gerne, haut sie raus. Und auch an dieser Stelle vielen Dank an die Patreons für euren Support und eure Fragen. Wir hören uns. Wally?
Alles klar.
Schönen Abend.
Ciao, ciao.